Mir geht es noch ein bisschen auch nach bei den schönen Erlebnissen, die ihr da hattet. Ne? Ich werde dann die Abrechnung ja kriegen. Aber mir geht es natürlich noch ein bisschen auch nach mit dem Krieg in Israel und auch in der Ukraine natürlich nicht zu vergessen. Ja? Nicht, dass das Neue schon wieder das Alte überholt, sondern auch das ist ja furchtbar. Wie wichtig das ist, dass wir als Menschen miteinander reden, in Beziehung bleiben und nicht am Ende Schweigen ist und nur noch aufeinander eingeschlagen wird. Ja, und da möchte ich ein bisschen anknüpfen auch heute und sagen, ich bin sehr dankbar, dass mich nach der letzten Predigt, die ich hier halten durfte, das ist jetzt 4 Wochen her leider schon, ja, weil wir hatten ja den Filmgottesdienst zwischendurch, mich auch einige Geschwister angesprochen haben und nochmal nachgefragt haben. Ich finde das gut. Ach, jetzt habe ich mein Dingens hier. Ja, ich finde es gut, wenn wir da im Gespräch bleiben und sind und so. Ich kann da auch viel lernen und sehen, was kommt davon auch an, was ich auch weitergeben möchte. Und wir haben uns ja, also ich habe mit euch gern diese Reihe, was wir brauchen, mal oder angefangen. Und das orientiert sich an dem Text, an dem Gebet von Paulus im Epheser 3, 14 bis 21. Und ich möchte das auch gerne heute weiterführen. Und es hat mir auch ein Stück geholfen, also diese Reflexion. Ja, von einigen waren so 3, 4 Leute. Die Nachfahren treten sich jetzt also nicht mal so um den Inhalt. Das war gut, da waren wir gut in Einigkeit. Sondern es ging ein bisschen um die Bitte, ja, wie kann ich denn das umsetzen, was wir da geredet haben. Ja, und das kam wohl etwas zu kurz. Ich hatte es am Anfang doch mal gesagt, aber am Ende war es dann vielleicht doch ein bisschen kurz gekommen. Deswegen möchte ich da gerne noch mal was sagen dazu, weil das auch für heute wichtig ist. Warum wir uns auch mit diesem Gebet beschäftigen, also Epheser 3 ist das ab Vers 16, wer dann noch mal gerne nachschlagen möchte. Und wie das auch in unseren Alltag hineinwirken kann und soll. Paulus erinnert ja die Gemeinde seiner Zeit an das Geheimnis ihrer Kraft. Das war der Ausgangspunkt. Ja, wir hatten uns ja mit einer Predigt im Kolosser 1, Vers 9 beschäftigt, ja, wo Paulus nochmal darauf hinweist, ja, das Gebet füreinander, das ist eine Kraft, ja, die in der Gemeinde liegt. Ja, ich höre nicht auf, für euch zu danken, ich gedenke eurer ständig in meinen Gebeten. So formuliert es Paulus, ja, im Kolosser 1, hat man darüber gesprochen. Ja, das Gebet als eine Kraft, die Gemeinde auch hat, ja, das Gebet füreinander. Und es war offensichtlich üblich damals, dass die ersten Jesusgläubigen in den Gemeinden damals sich im Gebet nicht auf die eigenen Anliegen konzentriert haben, sondern sich füreinander gebetet haben, die Anliegen, die für die Mitgeschwister wichtig sind, zum zentralen Gebetsanliegen gemacht haben. Wir sehen das ja an mehreren Stellen bei Paulus. Ja, immer wieder erwähnt er das in den Briefen. Er betet für die Gemeinden, an die er schreibt, ja, und betet für sie, legt sie Gott vor. Und wir wissen aber auch, dass Paulus ja die Gemeinden gebeten hat, betet doch für mich, betet für uns, für die Mitarbeiter, für das Werk, das wir treiben. Es ist wichtig, wir brauchen das. Wir sind darauf angewiesen, dass ihr da auch im Gebet hinter uns steht. Stimmt's? Ja, das kann man immer wieder nachlesen. Und die Frage ist, können wir oder wollen wir heute auf diese Kraft verzichten? Können wir es leisten? Ja, also das ist eine Frage, die mich da ein bisschen bewegt. Ja, ich stehe ja da genauso wie ihr vor diesem Text, ja, vor dem, was die Bibel uns sagt, und frage, was ist denn das, was wir heute daraus nehmen dürfen? Und ich finde es eine wunderbare Sache, dass wir wissen dürfen, ja, dass ich nicht alleine in den Herausforderungen meines Alltags stehe. Ich stehe nicht alleine. Ja, und ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt die Beziehung mit Gott da irgendwie hineinbringen muss, sondern ich bin Teil einer Gemeinde, ja, die für mich auch da ist, die für mich betet und ich für andere. Ist toll, oder? Ich weiß, dass es Menschen gibt, die mich im Gebet tragen, die mit mir kämpfen, ja, die für mich sprechen vor Gott und ich tue das für andere auch. Das ist eine Kraft, ja, die sonst nirgendwo da ist. Paulus erinnert uns daran. Und deshalb auch diese Reihe, ja, die ich mir gerne mit euch mal durchgehen möchte, durch dieses Gebet des Paulus, ja, weil ich mich gefragt habe, was war denn Paulus so wichtig, für was er bittet, ja, für die Gemeinde, was brauchen wir denn deswegen, was wir brauchen. Ja. Und ich weiß nicht, ob euch auch die Frage weg, warum ist das so wichtig, dass wir füreinander bitten? Kann doch jeder zu Gott gehen und sagen, also das ist mir wichtig. Ja, warum ist es so wichtig, dass wir füreinander bitten? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Da treffen sich also zwei Propheten, sagt der eine zum anderen, dir geht's gut, wie geht's mir? Ich kenne ja das, ne? Und bei allem Spaß, ja, der da vielleicht mitspielt, finde ich, ist ein biblisches Prinzip dahinter, ja, dass Gott das in die Gemeinde hineingelegt hat, dass wir füreinander sprechen und dass wir helfen und dass wir einander dienen. Das ist einfach ein biblisches Prinzip. Das ist ein geistliches Prinzip. Ja, Gott könnte doch jedem selbst sagen, was ihm wichtig ist, ja, und was ihm für den Einzelnen wichtig ist. Aber ihr habt es doch bestimmt auch schon oft erlebt, dass jemand auf euch zugekommen ist und sagt, ich habe ein Wort von Gott für euch, für dich. Das schon mal erlebt. Ja, da kommt jemand zu mir und sagt, ich habe ein Wort für dich vom Herrn. Fragt mich, warum kann mir Gott das nicht selber sagen? Denn er will, dass das jemand anders mir sagt. Das ist sein Prinzip. Ja, warum segnen wir einander? Warum lege ich jemand die Hände auf und spreche ihm den Segen Gottes zu? Könnte doch Gott selber tun. Könnte ich doch so machen. Herr, segne mich. Gott will das, dass wir ihm vermitteln. Warum gibt uns der Herr die Gaben des Geistes, um anderen zu helfen, um sie zu heilen, um sie zu ermahnen, um ihnen auch zu weissagen, etwas zuzusprechen, zu ermuntern und so weiter? Könnte doch Gott jedem selber machen. Was ist ein geistliches Prinzip, dass Gott ja uns etwas gibt für den anderen, das ihm hilft und dem anderen was für mich, das mir hilft. Das ist ein geistliches Prinzip, finde ich immer wieder. Wir brauchen einander und wir unterstützen einander. Ja, Gott fördert das, indem er jedem etwas gibt, was den anderen nützt. Er gibt mir etwas, was dem anderen nützt. Er gibt es mir nicht für mich, sondern er gibt es mir dafür, dass ich dem anderen helfe. Das ist mal so ganz modern ausgedrückt, eine Kultur des Miteinanders und des Füreinanders. Gott möchte in der Gemeinde eine Kultur des Miteinanders und Füreinanders. Das ist jetzt nicht ganz neu, aber mir ist es mal neu geworden. Ja. Weil ich empfinde, das ist ja angefochten. Das ist auch in der Gemeinde angefochten, weil wir in unserem Alltag natürlich in einer ganz anderen Kultur leben, nämlich der Kultur des Individualismus. Jeder sorgt für sich. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, oder? So, aber in dieser Welt leben wir, das müssen wir einfach so sehen. Und die Gemeinde, ja, das ist das Wort Gottes, das will uns eigentlich eine Gegenkultur, will uns da hineinführen. Und ich stehe jetzt nicht als der es gefressen hat, sondern ich stehe ja genauso in diesen Fragen. Ja, und ich entdecke das im Wort Gottes und gebe das einfach nur weiter. Ja, das gesteht mir mal zu. Ja, in dieser Welt, in der wir leben, dem Alltag, in dem wir leben, ja, da geht es also immer um mich, da geht es um meins, was mir ist und was ich bin. Und die Frage steht auch vor uns, so als Gemeinde, wollen wir so leben? Auch in der Gemeinde. Ja, den Segen von Gott, ich das meiste. Ja, Herr, beschenke mich. Herr, gib mir. Und dazu brauche ich niemand anders. Das mache ich ganz allein mit dir aus. Das ist von der Bibel her ist das nicht so. Die Kultur Gottes oder die Kultur der Welt, was wollen wir leben? Meine Frage, ja, die so vor uns steht. Kümmere ich mich um andere oder kümmere ich mich um mich, um meine Bedürfnisse? Ich denke, die Antwort fällt uns da nicht schwer, ne? Also rein intellektuell. Sondern nein, wir wollen natürlich das leben, was die Bibel uns sagt. Wir wollen diese Kultur des Miteinanders und des Füreinanders ja leben. Ja, aber es ist natürlich manchmal auch nicht immer ganz so einfach, das, was der Kopf will, das Herz auch will und andersrum. Also dürfen wir uns einladen lassen in das, was Gott für uns möchte. Nämlich füreinander einstehen, füreinander bitten und zueinander stehen. Ja, das ist auch der Grund, warum wir uns dieses Gebet von Paulus mal in Epheser 3 anschauen wollen, so Stück für Stück. Wofür hat denn Paulus für seine Mitchristen gebeten? Was war ihm wichtig? Und wir haben da schon zwei Aspekte betrachtet. Ja, wir haben sie hier nochmal auf dem Bildschirm, ja, dass dem anderen aus dem Reichtum der von Gottes Herrlichkeit geschenkt wird. Das ist mir ein Anliegen, dass er schenkt doch meinem Mitbruder, meiner Mitschwester aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit, denn er braucht das. Und das kann ich in den Alltag mitnehmen. Ja, wenn ich an meine Geschwister denke, wenn ich an meine, ja, und auch an die vielleicht, die jetzt noch gar nicht zu Christus gehören, aber die ja zu Christus gehören sollen. Das geht ja über die Gemeinde hinaus. Ja. Dass ich für andere bitte, schenk ihnen doch aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Ja. Und gib ihnen die Kraft des Heiligen Geistes zum geistlichen Wachstum. Da muss ich nicht vor Gott stehen und für mich bitten, Herr, schenk mir ja, und mach mich hier zum geistlichen Simson, sondern ich bitte das für andere. Das ist meine Aufgabe. Und andere für mich. Ja, das sind die Bitten, die Paulus so ganz wichtig waren. Und wenn wir uns heute eine dritte anschauen, und ich wollte euch da gerne motivieren, mit mir selber auch motivieren, nehmt das doch mit. Ja, nehmt das mit in euren Alltag. Betet für die Geschwister in dieser Weise. Das ist das, was ich mitgeben möchte. Füreinander, dass wir untereinander so eine Gemeinschaft sind. Sondern ich bete für den anderen. Ich stehe für ihn ein. Damit er aus dem Reichtum der Fülle der Herrlichkeit Christi empfängt und die Kraft auch zur Veränderung, zum Wachstum empfängt. Ja. Wir beten für andere, sie beten für uns. Ihr stärkt dadurch mich und ich stärke dadurch euch. Und so leben wir diese Kultur Gottes, dieses Führen miteinander, das er auch segnen möchte und noch segnen wird. Und so möchte ich gerne weitermachen, auch in diesem Gebet des Paulus im Epheser 3. Ja, wir haben schon diese zwei Bitten angeschaut, ja, dass sie diesen Reichtum seiner Herrlichkeit empfangen mögen und mit Kraft gestärkt werden. Und so spricht er nun in dem Gebet im Epheser 3, Vers 17, eine weitere Bitte aus. Ja, also ihr könnt es gerne mit aufschlagen. Epheser 3, Vers 17, eine weitere Bitte. Nämlich, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Weiter Teil, ich lese nicht einmal das ganze Gebet, ja, können wir beim nächsten Mal wieder machen. Mal dieser Teil, um den es heute gehen soll, diese Bitte, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Ich habe mir so überlegt, wie kann man dieses Gebet zusammenfassen? Ja, was drückt das eigentlich aus? Was möchte Paulus hier, ja, dass wir einander zusprechen und einander erbitten von Gott? Und ich habe es mal so formuliert, Paulus betet für eine lebensprägende Beziehung seiner Mitchristen zu ihrem Herrn Jesus Christus. Ja, Paulus bittet für eine lebensprägende Beziehung seiner Mitchristen zu ihrem Herrn Jesus Christus. So kann man es vielleicht mal zusammenfassen. Paulus, es ist deutlich geworden, dass die Beziehung zu Christus die Quelle aller Dinge ist, die wir von ihm empfangen. Aus der Beziehung zu Christus, ja, empfangen wir alles. Wir können ja nicht aus der Fülle seiner Herrlichkeit empfangen, wenn wir so eine gestörte Beziehung zu Christus haben. Ja? Wenn da gar keine Bindung da ist, dann können wir nichts empfangen. Ja, wenn wir uns nicht um ihn kümmern. Wir können auch nicht mit Kraft gestärkt werden durch seinen Geist, am inneren Menschen wachsen, wenn uns ganz andere Dinge wichtig sind, als die, die Jesus für uns will. Ja, was weiß ich. Könnt ihr euch sicher was vorstellen? Das wird nicht funktionieren. Diese Beziehung zwischen Gemeinde und Jesus, beziehungsweise zwischen dem Einzelnen und Jesus, ist so wichtig, dass sie Paulus zu zentralem Gebetsanliegen für die Epheser damals macht. Diese Beziehung, für die bitte ich, ja, nicht für meine Beziehung, sondern für die Beziehung der anderen. Dann habe ich mich so gefragt, also Paulus bittet da, ne, für die Epheser, dass sie eine ganz enge und tiefe Beziehung zu Christus haben. Brauchen die denn das? Haben die denn dieses Gebet überhaupt nötig gehabt? Die Epheser, ne? Von denen wissen wir ja einiges. So aus dem Bibel, wenn man da mal so über das Neue Testament liest, von Epheser ist eigentlich die Gemeinde, von der wir wahrscheinlich am meisten wissen. Und die waren also jahrelang mit Jesus schon verbunden, als zu dieser Zeit, als Paulus diesen Brief schreibt, diese Bitte auch aufschreibt, ne? Sie hatten die Gemeinde in ganz schwieriger Umgebung gebaut, auch das wissen wir aus Apostelgeschichte. Sie hatten sich bewährt, sie hatten den Feinden Christi auch widerstanden. Ja, haben da also eine gute Arbeit gemacht über viele Jahre. Und trotzdem bittet Paulus jetzt für ihr Verhältnis bzw. für ihre Beziehung zu Jesus. Immer noch. Paulus hat offensichtlich schon gewusst, was wir auch heute wissen, ja, was Psychologen heute ganz modern herauskriegen. nämlich dass Beziehungen Pflege brauchen. Beziehungen passieren nicht einfach, die sind nicht einfach da. Beziehungen brauchen Pflege. Man muss in sie investieren, man muss an ihnen arbeiten, sonst verlieren sie ihre Intensität oder zerbrechen ganz. Na, jeder, der schon mal von dem einen Ort zum anderen umgezogen ist, der weiß das. Ja, du hast an dem einen Ort hast du Freunde, ja, da hast du Beziehungen und so weiter, du ziehst weg, manchmal weit. Ja, Heike nickt, die hat das durch. Ja, und dann ist es einfach so, dass Beziehungen dann auch einfach mal enden. Ja, dass du sie aus den Augen verlierst. Da gibt es am Anfang vielleicht noch Telefonate, meine Karte zum Weihnachten oder zum Geburtstag. Aber wenn du das nicht pflegst, wenn du da nicht anrufst, wenn dir das nicht wichtig ist, ja, und dem immer wieder nachgehst, dann wird diese Beziehung irgendwo im Sande verlaufen. Und das Gleiche gilt ja auch für die Ehe zum Beispiel. Ja, Ehen zerbrechen, wenn nicht in diese engste Beziehung zwischen zwei Menschen investiert wird. Wenn man sich da keine Mühe gibt, ich sag's mal so. Ja, wenn man nicht dran arbeitet. Ja, kein Ehepaar hat jemals seine Ehe begonnen mit dem Vorsatz, sich irgendwann mal scheiden zu lassen. Ja, du wirst kein Brautpaar finden, das sagt, wie lange gebt ihr euch? Sagen die lebenslang. Natürlich, das ist immer die Absicht. Und trotzdem geschieht es ja, dass Ehen zerbrechen, ja, durch Entfremdung, durch Auseinanderleben, durch Egoismus, wenn man nicht mehr miteinander redet und so weiter. Ne? Wenn man nichts investiert in diese Beziehung. Beziehungen brauchen Investitionen. Und auch die Beziehung zu Jesus braucht diese Pflege, ja, diese Arbeit, diese Investition von uns aus. Ja, Jesus hat ja alles gegeben, er gibt immer alles auch von uns aus. Aber diese Beziehung zu Jesus geschieht nicht einfach. Ja, das ist ja keine Weltanschauung, das ist keine Ideologie, sondern es ist das Leben. Dinge in unserem Leben verändern sich und es braucht immer wieder auch einen neuen Blick darauf. Deswegen bittet also Paulus hier für die Beziehung der Gemeinde in Ephesus zu ihrem Herrn, ja, weil das diese Arbeit braucht, diese Unterstützung. Zweite Frage, warum macht das also Paulus zu seiner Aufgabe? Ja, wieso fühlt er sich verantwortlich, an dieser Beziehung zwischen der Gemeinde in Ephesus und Jesus zu arbeiten, also für diese Bitte auszusprechen? Ja, oder sagen können, das ist doch denen ihre Sache, wie sie ihre Beziehung zu Jesus pflegen. Ja, Paulus hat erkannt, dass die Beziehung seiner Mitgeschwister mit Jesus Unterstützung braucht. Das braucht Unterstützung. Ja, wie es in der Ehe manchmal einen Eheberater braucht, ne? Hilft ja auch manchmal. Und er hat es als seine Aufgabe erkannt, diese Beziehung im Auge zu behalten. Hätte man sagen können, hätte er gar nicht müssen. Ja. Ist er denn dafür verantwortlich, dass die Christen in Ephesus da gut mit ihrem Herrn unterwegs sind? Ist doch jedem seine Sache. Ja, sollte er sich nicht viel mehr um seine eigene Beziehung kümmern zu Jesus? Und natürlich ist das wichtig, dass jeder Einzelne sich selbst verantwortlich weiß, wie sein Verhältnis zu Jesus aussieht. Ja, Paulus ermahnt da in seinen Briefen auch oft, ne? Aber die Gemeinde ist eben mehr als ein Verein, in dem wir zufällig zusammenkommen oder irgendein Eventmanagement, wo man sagt, da gehe ich mal hin, wenn ich gar nichts anderes zu tun habe. Gemeinde ist eben mehr. Ja, Gemeinde ist, und das zeigt uns Paulus hier, dass wir füreinander verantwortlich sind. Wir sind füreinander verantwortlich. Gott hat uns einander gegeben. Ja, Gemeinde ist ja nicht zufällig zusammengekommen, sondern weil Gott uns gerufen hat. Ja, wir sind füreinander verantwortlich. Paulus hat gelitten daran, wenn jemand den Weg mit Jesus wieder verlassen hat. Ja, wir lesen das auch in seinen Briefen. Ja, der hat die Welt wieder gewonnen und der ist wieder so dahin gegangen und so. Und er leidet darunter. Das ist ihm nicht egal gewesen. Lass doch, ne? Was geht's mich an? Sondern das hat was mit ihm gemacht. Paulus zeigt uns mit seinem Beispiel, dass es nicht reicht, dass sich selbst jeder überlassen bleibt. Und sagt, ne? Also hier ist der Weg, den zeige ich dir und den gehst du mal schön. Sondern er fühlt sich verantwortlich für die Geschwister in Ephesus, die er auch von Anfang an gekannt hat. Er hat diese Verantwortung gesehen für sich, also seine Verantwortung für die anderen. Ja, und auch wir haben da sicher Verantwortung füreinander, das können wir lernen. Ja, wir reden ja oft von der allgemeinen Priesterschaft der Gläubigen, das ist uns wichtig. Ja? Und gerade hier wird es ja deutlich, ja, dass wir einander auch Priester sind, dass wir füreinander dienen, dass wir füreinander eintreten. Ja. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, an das Gespräch von Gott mit Abel, ganz am Anfang. Ja. Da fragt ja Gott den, mit Kain, da fragt Gott ja den Kain, wo ist denn dein Bruder Abel? Wie ist denn die Antwort von Kain? Wisst ihr das noch? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Also Kain sagt im Grunde, was geht es mich an? War eine falsche Antwort, stimmt's? Also eigentlich ist doch die Antwort, nee, du bist sehr wohl für deinen Bruder Abel verantwortlich. Und du hast diese Verantwortung nicht wahrgenommen. Ich wollte nochmal daran erinnern. Gott fordert Rechenschaft, auch von uns an, für die anderen. Wisst ihr, manchmal ärgern wir uns bestimmt an jemanden. Gerade in der Gemeinde, da sind wir viel enger zusammen als vielleicht in anderen Beziehungen, die wir so haben. Ne? Und da ärgern wir uns manchmal, da reiben wir uns. Und da sind manchmal Dinge, die nicht so schön sind. Ne? Und dann sind wir genervt, winken vielleicht nur noch ab. Vielleicht haben wir auch jemand emotional aufgegeben. All das ist ja natürlich und normal. Aber in der Gemeinde geht es nicht natürlich und normal zu, sondern da geht es übernatürlich zu. Ja, und Paulus lässt uns also hineinschauen, wie er damit umgeht. Ja, nicht meckern, nicht abschreiben, sondern füreinander beten. Also ich kann den anderen nicht verändern. Ja? Also wenn ich mich mit jemandem vielleicht ein bisschen ärgere oder ein bisschen Zoff habe oder wenn es da so ein bisschen kritisch wird in der Beziehung mit jemandem in der Gemeinde. Also ich werde ihn nicht verändern können. Aber Gott kann das. Gott kann jemanden verändern von innen heraus, ja, durch seinen Geist. Und das ist sicher auch unsere Aufgabe, wenn ich merke, also ich komme da mit jemandem nicht so ganz klar oder ich habe mich gerade wieder geärgert über jemanden oder so, ja, dann stehe ich vor Gott für ihn ein und sage, gib ihm die Kraft deines Heiligen Geistes, damit er am inneren Menschen wächst. Was gibt es Besseres? Oder? Das ist was, was wir mitnehmen können. Ja, wenn es mich so ankommt, vielleicht der Frust oder so, ne? Ich will beten dafür, ja, dass die Beziehung zu Jesus besser wird und dass er dadurch auch verändert wird. Sicher ist manchmal wichtig, dass man möglichst liebevoll jemand darauf hinweist, wo er eventuell Verbesserungsbedarf hat. Aber die Veränderung geschieht dann durch Jesus ja allein, ja, durch diese Beziehung. Es gibt eigentlich nichts Besseres, als Jesus zu bitten, ja, sei bei ihm, gib ihm die Kraft, ja, geh mit ihm, verändere ihn. Ja, ich möchte nochmal an das Prinzip erinnern, das wir am Anfang ja besprochen haben. Er hat uns einander gegeben, damit wir uns die Gaben Gottes zusprechen. Ja, du mir und ich dir. Das ist das Prinzip, das Gott in die Gemeinde hineingelegt hat und darüber hinaus. Paulus bittet also den Herrn der Gemeinde für die Gemeinde in Ephesus um diese Beziehung, ja, haben wir gehört, ja, eine lebensprägende Beziehung zu Jesus. Paulus bittet dafür und verwendet also vier Bilder dafür, ja, unter denen sich seine Leser etwas vorstellen können, ja, die wir auch heute verstehen. Das ist das Schöne. Ist ja immer eine Frage, ja, also die sich also mir in jedem Fall da stellt. Wie soll denn diese Beziehung zu Jesus aussehen? Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sollte das sein? Ja, und wie kann sie sich verbessern dann auch, ja, wenn sie wachsen soll? Ja, wie intensiviere ich das? Ja, was investiere ich auch? Ne? Und welche Voraussetzungen sind von meiner Seite da wichtig? Und dabei helfen solche Bilder, also mir jedenfalls. Ja, und Paulus malt also vier solche Bilder. Und das erste Bild, wie diese Beziehung, ja, zu Jesus auch aussehen sollte und wie man die beschreiben könnte, ist das der Wohnung. Halt, das war falsch rum. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das erste Bild ist das Bild der Wohnung. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt, sagt er. Das ist die Bitte, die Paulus dem Herrn der Gemeinde gegenüber ausspricht. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Hintergrund dieses Bildes ist sicher die Frage, was füllt denn mein Innerstes? Was ist eigentlich in mir drin? Was prägt meine Seele, was bewegt mich, was begleitet mich durch dieses Leben? Ja, also schon von Jesus hören wir diese Wahrheit, ja, also wo er von diesem unreinen Geist spricht, der ausgefahren ist und das Innerste, das Herz ist geschmückt, ja, wie so eine Wohnung und so, aber leer. Und weil sie leer ist, kommt dann dieser unreine Dämon wieder, ne, dieser unreine Geist und bringt noch andere mit. Ja. Also dieses Bild verwendet Jesus ja auch. Das Bild der Wohnung, ja, was mein Innerstes ist und was gefüllt werden muss. Lukas 11 steht das, wenn das interessiert, wo Jesus davon spricht. Wir haben also in unserem Leben einen inneren Raum. Das, was unser Innerstes ausmacht. Und der muss gefüllt werden. Das machen wir nicht wir selber. Ja, sondern das ist das, was wir uns fühlen lassen. Und ich habe mir das Bild so vorgestellt, das ist eine Wohnung, ja, so beschreibt Paulus hier, eine Wohnung mit vielen Türen. Mein Bild jetzt, ne? Ich erweitere das mal so für mich, das hat mir geholfen. Eine Wohnung mit ganz vielen Türen, die wir öffnen oder schließen können. Und alle möglichen Mächte und Kräfte begehren da Einlass in diese Wohnung. Die wollen den Raum füllen, die sagen, okay, da ist Platz, ne? Da ist es, da kann ich mir gemütlich machen, da will ich rein. Ich will das nochmal ganz kurz anreißen, da könnte man sich auch nochmal drüber unterhalten. Ja, da gibt es vielleicht eine Tür, ja, in mein Innerstes hinein, auf der steht schlechte Erfahrungen. Ja, und diese Tür kann ich natürlich gern aufmachen. Ja? Schlechte Erfahrung, kommt mal rein. Die wollen rein. Was machen schlechte Erfahrungen mit mir? Ja, stell mir das so vor, wenn du eine Wohnung voll schlechter Erfahrungen hast, ne, das ist richtig muffig, da fühle ich mich nicht wohl. Ja? Das ist Dreck in Ecken und was weiß ich, ein paar Ratten oder irgendwas. Ne? Da fühle ich mich nicht wohl. Ist es sinnvoll, diese Tür aufzumachen? Eine zweite Tür vielleicht, Enttäuschung. Haben wir im Leben Enttäuschung erlebt? Ja? Natürlich haben wir Enttäuschung im Leben. Aber muss man denn die Tür aufmachen? Die wollen aber reinkommen. Ja, und wenn du dann eine Wohnung so, wo alles voller Enttäuschung ist, ja, ich stelle mir so eine Wohnung vor mit dunkler Tapete, ist ja heute manchmal auch modern, ja. So Mutlosigkeit kommt da. Ich habe zu nichts mehr Lust. Ich wage nichts mehr. Könnte ich aufmachen, diese Tür? Eine Tür, auf der steht falsche Freunde. Ja, die machen in meinem Haus Party, die zerhauen die Möbel und sowas. Ne? Fühle ich mich da wohl? Hinterher. Ich weiß ja nicht, wie eure Wohnung ist, also von manchen weiß ich es, aber also ich würde mich da nicht wohl fühlen. Ja, und da gibt es vielleicht noch andere solche Türen. Geiz, Vorurteile. Überheblichkeit, Arroganz, weiß ich nicht. Ja? All das sind Türen vielleicht in unsere Wohnung hinein. Wollen wir die aufmachen? Welche Türen unser Innerstes wir öffnen, was wir also nicht nur an uns heran, sondern auch in uns hineinlassen, das wird darüber entscheiden, wie unser Leben aussieht. Das sagt uns Paulus hier auch ein Stück. Ja? Das ist uns ja nichts Neues, das wissen wir ja. Und da muss man entscheiden, will ich in einer aufgeräumten Wohnung leben? Oder in einem zugemüllten. Ich habe da mal eine Doku gesehen über Messi. Also in so einer Wohnung möchte ich nicht leben. Paulus spricht ja auch von einer Tür, die in unser Leben hineinführt. Von der Tür des Glaubens. Ja, dass durch den Glauben der Christus in unserem Innern wohnt. Die Tür des Glaubens. Der Glaube bedeutet ja, ich mache auf, weil ich dir vertraue, Jesus, dass du gut für mein Leben bist. Die Tür des Glaubens. Das ist die Tür, an die Jesus anklopft und die aufgetan werden will. Da gibt es ja dieses Bild, wo dann eine Tür mit, wo nur in die Klinke ist. Weiß nicht. Die muss aufgemacht werden, die Tür des Glaubens. Sie steht für die Entscheidung, Gott alles im Leben anzuvertrauen. Zu sagen, ja, alles, was ich bin, das gehört dir. Und das, da sollst du Raum drin gewinnen. Das ist ja eine Entscheidung, die ich fällen muss. Ja? Die anderen Türen zuzuhalten, sondern das lasse ich gar nicht an mich ran. Das will natürlich in mich rein, ich lasse es aber nicht an mich ran. Ich mache die Tür des Glaubens auf, damit du mein Innerstes füllst. Ja, und wenn wir diese Tür öffnen, wenn wir Jesus also den Zutritt gewähren, dann will er und dann wird er also auch mit unserer Zustimmung aufräumen. Ja, da ist ja schon ganz viel Müll drin. Also wenn ich was so Frühjahrsputz macht, ne? Was da manchmal sich findet. Jesus will aufräumen in unserem Innern, ja, und er will das raus, weil Jesus hasst Untermieter, wusstet ihr das? Jesus hasst Untermieter. Er will die ganze Wohnung. Das müssen wir wissen. Ja, und er wird so lange arbeiten, ja, bis er den letzten Untermieter aus der letzten Ecke, aus dem letzten Winkel vertrieben hat. Das ist das, was er will, weil das auch gut für uns ist. Ja, das ist ja nicht gut für ihn, sondern es ist gut für uns, wenn es so ist. Die Frage ist, gestehen wir ihm das zu? Ja, oder sagen wir dann hier, was weiß ich, so eine Kammer, ne, die Tür nicht. Ne? Also alles, aber das behalte ich mir. Paulus bittet darum, ja, dass durch die Tür des Glaubens Jesus Raum gewinnt in unserem Inneren, ja, und dass dieses Innere also ganz ihm gehört und dass da keine dunklen Ecken und nichts mehr ist. Paulus bittet dafür. Er sieht es als eine Verantwortung, ja, das auch Gott ans Herz zu legen. Geh doch da hinein, ja, und räum auf. Auch wir dürfen das füreinander bitten, sicher. Ein zweites Bild gebraucht Paulus hier in dieser Bitte, und das ist das Bild der Wurzel, dass ihr in Liebe gewurzelt seid, sagt er. Ich denke, mit so einem Bild der Wurzel, da wissen wir, was anzufangen, oder? Die meisten haben ja einen Garten oder zumindest eine Topfpflanze auf dem Fensterbrett. Ja, und eine Wurzel gibt natürlich einer Pflanze Halt und ergibt ihr Versorgung. Ich hatte dieses Jahr den traurigen Fall in unserem Grundstück, dass ein Strauch eingegangen ist. Ja, da war also inzwischen so 2,50 Meter hoch und so, war dann eingegangen, ich weiß auch nicht warum. Und ich wollte auch was Neues pflanzen, weil so ein Gerippe im Garten ist jetzt nicht so schön anzuschauen. Ne? Also manche haben so Kunstgärten, da passt das, aber also, da wollte ich ihn raus haben. Das ist ja nur kein Problem, also oben das abzusäbeln, ne, kurz über der Wurzel abzusäbeln, das ist kein Problem, das war schnell gemacht. Aber die Wurzel, da sollte ja was Neues rein. Ne? Und dann musste die alte Wurzel raus. Das ist übrigens immer ein gutes Bild auch dafür, wenn etwas Neues in unser Leben soll, dann muss das Alte mit der Wurzel raus. Ja, und da habe ich ein paar Tage zu tun gehabt. Weil die Wurzel, die hat ihre Triebe überall hingetrieben. Ja, ich habe da angefangen und so, ne? Adam hat ein bisschen hat auch mitgemacht. Ja. Und da ist so eine Knolle, habe ich gedacht, gut, wenn du die Knolle rausmachst, aber das ging in alle Richtungen und ich musste jedem Trieb hinterherkramen, weil mit Ziehen und so, das war nicht, das war so festgekrallt, das war dann am Ende ein riesiges Loch. Aber es muss raus. Ja, die Pflanze krallt sich in den Boden, ja, und sie zieht ihr alles, was sie braucht, aus diesem Boden. Ja, die Wurzel gibt der Pflanze Leben und wie das Leben aussieht, entscheidet das, worin sie sich hineingräbt. Ist auch wichtig. Wir können so die falschen Dinge verwurzeln. In Bitterkeit zum Beispiel. Ne? Das wird ja oft häufig. Die Liebe Jesu, die uns die Liebe des Vaters, des himmlischen Vaters nahe bringt, das ist der für uns am besten geeignete Lebensgrund. Wir haben alle eine Wurzel, das müssen wir haben, sonst können wir gar nicht leben. Ja, und alle schlagen wir unsere Wurzeln in irgendwelchen Untergrund. Die Frage ist, in welchen? Paulus bittet, ja, dass wir gegründet in seiner Liebe, in Jesu Liebe, dass wir da unsere Wurzeln einschlagen. Ja, und dafür sind wir ja eigentlich auch geschaffen, das dürfen wir nicht vergessen. Gott hat uns ja geschaffen als Ebenbild, als Gegenüber. Ja, das ist ja der Lebensgrund, für den wir geschaffen sind. Gibt es ja bei Pflanzen auch. Ne? Also Rhododendron wächst zum Beispiel auch nicht überall. Ja? Also sobald es da ein bisschen basisch wird, geht das Ding ein. Ja, und das, die Liebe Jesus, der Lebensboden, auf den wir hin geschaffen sind, ja, und alles andere, was uns da angeboten wird, ja, und wir kriegen ja ganz viel angeboten, das ist eigentlich nur Ersatz. Ja, das wird uns niemals das Leben geben können, für das wir eigentlich geschaffen sind, nämlich für die Ewigkeit, ja, um aus der Vergänglichkeit herauszutreten. Und trotzdem verlieren wir das ja manchmal aus dem Blick. Ja, und dann scheint das immer so schön zu sein, was uns die Welt anbietet. Ja, und da dürfen wir uns auch helfen, ja, indem wir miteinander unterwegs sind, uns ermahnen, ermuntern, aber auch vor Gott dafür einstehen, dass uns das immer wieder deutlich wird, dass wir unsere Wurzeln in die Liebe Jesu hineinstrecken und nirgendwo anders hin. Weil das unser Leben zur Erfüllung bringt und hineinbringt in die Ewigkeit, für die wir geschaffen sind. Und da brauchen wir Gebet füreinander, um da ganz fest in ihm zu bleiben. Ein weiteres Bild, ein drittes Bild, ist das des Fundamentes, dass ihr in Liebe gegründet seid. Jetzt versagt was? Kannst du mal drücken? Okay, machen wir es so. Ne? Dass ihr in Liebe gegründet seid. Ja, während also bei der Wurzel mehr der Aspekt der Versorgung des Lebens eine Rolle spielt, steht beim Gegründetsein ein Fundament, der feste Halt. Ja, das, was hier uns nochmal vor Augen geführt wird. Wer auf die Liebe Christi gegründet hat, den bringt nichts zum Wanken. Ja, wir kennen ja auch das Bild vom Haus, das auf Fels gebaut ist, nicht auf Sand, das, was Jesus sagt, ne? In diese Richtung geht das. Das heißt also auch, wenn ich in die Liebe Christi gegründet bin, dann weiß ich mich von ihm geliebt, dann weiß ich mich von ihm gewollt und dann weiß ich mich von Christus angenommen. Und dann wird mich alles das, was in der Welt mir begegnet, ja, wenn mich da jemand nicht leiden kann und wenn da was weiß ich mich in Frage stellt, dann wird mich das nicht umwerfen, oder? Wenn ich da ein festes Fundament habe, dann werden mich die Stürme nicht umwerfen. Und die Stürme kommen ja, ne? Wir haben alle mit Stürmen in unserem Leben zu tun. Ja, und da hilft also nur dieser feste Grund. Hebräer 13, Vers 14 lesen wir, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist unser Fundament. Wir sind hingerettet an die Ewigkeit. Ja, wir sind ja hier auf der Durchreise und all das, was uns hier begegnet, ist ja vorläufig und niemals das, was uns ausmacht und was uns in Frage stellt. Wir sind herausgekämpft, herausgerettet aus der Vergänglichkeit dieser Zeit und haben eine Heimat, die ewig ist. Und nichts kann uns davon trennen, wenn wir bei Jesus bleiben, wenn wir in dieser Beziehung auch gut leben. Aber auch das ist umkämpft. Ja, wir sind gegründet in diesem neuen Sein. Aber es gibt so viel, was uns was anderes verspricht um uns herum. Ja, und brauchen also diese Verbindung zu Christus, den Blick auf ihn, ja, dass er unsere Rettung ist, damit wir darauf stehen bleiben, dass dieses Fundament unser Leben auch prägt. Und brauchen die Fürbitte füreinander, so wie Paulus das für Ephesus tat, damit es auch stabil bleibt. Und das letzte Bild, was also Paulus hier gebraucht, ist das Bild des geschützten Raumes. Ich versuche es nochmal, jetzt geht's. Ja, also würde ich mal diese vierte Aussage beschreiben, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Der geschützte Raum. Ja, vom Zusammenhang gehe ich davon aus, dass Paulus also hier die Dimension der Liebe Jesu beschreibt, ja, mit der Breite und Länge und Höhe und Tiefe. Und ich merke also richtig, wie überfordert Paulus da eigentlich ist, ja, diese Dimension der Liebe Christi zu beschreiben, indem er es mit den Worten der drei Dimensionen, die wir kennen, ja, formuliert. Und Breite und Länge und Höhe und Tiefe, ja, das merkt man da, überfordert ihn fast. Und Liebe Christi hat ja so viel mehr Facetten, als wir überhaupt so mit unseren Worten beschreiben können. Am Anfang, ja, bei dem Bild der Wohnung, da kam es darauf an, dass Christus in uns ist. Unser Innerstes füllt. Nun ist es genau andersrum. Ja, wir dürfen in den Raum Gottes kommen, ja, in seine Liebe eintauchen. Also wir in Christus. Wir in Christus. In seine Gegenwart. Ja, in dem Raum, in dem niemand uns mehr was anhaben kann. Ja, ich habe mal jemand gehört vor vielen, vielen Jahren, der sprach wie so von einem Tank des Heiligen Geistes, wie du, wenn du reingehst, in so einem Tank bist. Paulus bittet Gott darum, dass wir das doch zu erfassen vermögen. Das ist ja da, diese Liebe Christi ist ja da. Aber die ist manchmal so groß, wir erfassen das gar nicht. Ja, dass wir ja umgeben sind von der Liebe Christi. Wunderbar, oder? Da hilft uns so ein Bild. Wir sind doch schon drin. Ja, und wenn uns die Welt Angst machen will, stellt man vor, ja, also du bist wie so ein Fisch im Aquarium, ja, und draußen tanzt einer und macht Grimassen. Das interessiert den Fischer da drinnen nicht. Ja, wir sind wie so in der Liebe Christi eingeschlossen. Ja, das ist natürlich wichtig, da drin zu bleiben. Denn wir haben jetzt im Unterschied zum Fisch aus dem Aquarium, haben wir ja die Möglichkeit, da herauszutreten, zu sagen, ich will das nicht mehr. Aber wenn du sagst, ja, ich will das, ja, dann bist du in diesem Raum der Liebe Christi. Und es ist wichtig, dass wir diese Realität erkennen und dass die uns unabhängig macht von Sorgen und den Ängsten dieser Zeit. Da gibt es ja so ganz viele. Wenn sie mal wieder einreden, ja, oh, ist furchtbar alles. Du musst eine Versicherung abschließen und so. Nichts gegen Versicherungsvertreter. Ist auch wichtig. Wo ist er hin? Bei den Kindern. Nee, ist auch wichtig, ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Also wir sind in diesem Schutzraum der Liebe Christi. Ja, und wir brauchen die Fürsprache anderer gegenseitig, ja? Dass wir das erkennen, dass wir es erfassen, weil das eben so eigentlich so unerfassbar ist. Und dass wir auch dann noch da drin bleiben wollen. So, das ist gut, das ist wichtig. Ja, wir dürfen füreinander beten. Zum Abschluss möchte ich noch etwas erwähnen, was mir auch beim Nachdenken über dieses Gebet von Paulus aufgefallen ist. Hier ist nicht ein einziges Mal vom einzelnen Menschen, vom Individuum die Rede. Da ist nie von du und ich die Rede. Da wird immer von euren Herzen gesprochen, dass ihr gewurzelt, ihr gegründet seid, dass ihr erfassen sollt, gesprochen. Beziehung mit Jesus zu leben, ist kein Einzelkampf. Ja, wir leben in einer Zeit, da wird das manchmal so formuliert, aber Beziehung mit Jesus ist kein Einzelkampf. Wir leben nicht nur in der Vertikalen, sondern das gehört dazu, dass wir auch in der Horizontalen leben. Ja, ihr merkt was, ne? Das ist ganz wichtig. Jesus lebt ja in der Beziehung zu seiner Gemeinde. Das wirst du niemals im Neuen Testament anders finden. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Jesus hat nicht nur Beziehung zum kleinen Finger oder zum großen Zeh, sondern er hat Beziehung zur Gesamtheit. Und die Gemeinde, die aus den Kindern Gottes, aus Jesu Brüdern und Schwestern besteht, sie ist eine himmlische Familie, ja, zu der wir gehören dürfen, in der wir unseren Platz haben, ja, in der wir auch in helfenden Unterstützung und Beziehung untereinander leben dürfen. Ja, die Beziehung zu Christus ist auch die Summe der Beziehung unter uns. Schön, dass wir heute Abend mal feiern, ja, das passt wunderbar dazu. Wir sind gemeinsam mit Jesus auf dem Weg, ja, so wie die Gemeinde in Ephesus damals. Ja, wir entdecken das neue Leben in seiner Liebe gemeinsam, ja, und helfen uns da. Wir wachsen auf ihn hin. Es wird nie so sein, dass ich sage, lass mal die anderen, ich wachse jetzt alleine mal auf Jesus hin. Das ist überhaupt nicht so verheißen, sondern es ist immer ein gemeinsames Hineinwachsen, gemeinsames Entfalten dieses Lebens in der Gemeinde, durch die Gemeinde und aus der Gemeinde heraus natürlich. Auch die, die ja noch nicht dazugehören, aber dazugehören sollen irgendwann mal. Ja, und da ist niemand besser, da ist niemand schlechter. Jeder darf dem anderen helfen. Und das hat mich an dem Lied so begeistert hier. Gut, dass wir einander haben. Wir sagen nicht, es ist nicht immer so, dass der eine immer stark und der andere immer Schwachsinn ist. Ja, sondern das wechselt ja auch mal. Es ist nie so, dass der eine nur gibt und der andere nur nimmt. Manchmal haben wir das Gefühl, ich bin immer der, der gibt. Ne? Aber nein, das kann ja nicht sein, sondern wir sind immer im Wechsel. Der eine gibt, der andere nimmt und das wechselt mal. Ja, das dürfen wir in unseren Alltag auch mitnehmen. Ja, wir leben in unterschiedlichen Häusern, aber in die geht Jesus mit. Und wenn Jesus mitgeht, gehen wir alle mit. Und wir leben auch in unterschiedlichen Jobs. Und auch da ist Jesus da und dadurch ist die Gemeinde da. Wir sind also in dieser Familie. Und wir sind mit ihm verbunden, wir unterstützen einander, weil wir untereinander auch verbunden sind. Nicht zuletzt durch das Gebet, auch füreinander. Das, was Paulus für Ephesus tat und was Ephesus für Paulus tat, das tun wir ja auch füreinander. Was können wir also mitnehmen? Ja, ich stelle diese Frage nochmal ganz bewusst. Was können wir also auch mitnehmen aus dieser Botschaft, die Paulus also durch sein Gebet uns vermittelt? Wir haben gehört, worauf es ankommt, nämlich füreinander Gott zu bitten, dass wir in der Beziehung zu unserem Herrn leben und dass wir darin auch wachsen. Beziehung zu Jesus, darin zu leben und zu wachsen. Ja, also die Wohnung unseres Herzens, die von ihm gefüllt wird. Die Wurzeln unsere Wurzeln in seine Liebe zu versenken, aus ihm zu leben. Auf dem festen Fundament unserer neuen Identität zu bleiben und den sicheren Raum seiner alles umfassenden Liebe zu begreifen. Und das ist wichtig, dass wir da füreinander beten. Das geschieht also nicht von alleine. Ja, das ist nicht kein Automatismus. Das ist auch keine Einzelsache zwischen meinem Herrn und mir, sondern wir sind da aufeinander angewiesen. Ich bitte für euch, dass sich das in eurem Leben entfaltet und zeigt und wächst. Und ihr bittet für mich. Also jeder für jeden. Ja. Sonst wäre es wohl einseitig. Ja, und wenn wir jetzt Montag oder heute Nachmittag oder morgen wieder in den Alltag gehen, ja, und ich habe einfach mal Gedanken, oh, da könnte auch noch dieses und jedes mehr tun. Ja, statt der schlechten Gedanken übereinander, immer wenn sowas kommt, jetzt bete ich dafür, dass er wächst. Ja, dass solche Gedanken übereinander gar nicht mehr aufkommen, ja, solche kritischen und überkritischen Gedanken, sondern dass wir dann, also immer wenn ich mich gerade über jemanden geärgert habe, weil er ja nicht perfekt ist und niemand ist perfekt, dann lasst uns die Zeit nehmen, füreinander zu beten und zu sagen, Herr, ja, komm du mit deiner Fülle in das Leben von A und B oder B oder C, ja, und entfalte ihn, ja, in dir. Und wenn jeder das für jeden tut, dann sind wir in einer heiligen Beziehung zu unserem Herrn und auch untereinander. Und da liegt Verheißung drauf. Da ist Kraft drin. Eine Kraft, ja, der Gemeinde, die die Welt verändert. Und das haben die ersten Christen erlebt. Und sie haben gemeinsam die Welt verändert. Auch wir können das tun. Wenn wir füreinander einstehen, wenn wir wissen, mit wem wir verbunden sind, mit unserem Herrn und untereinander, dann lass uns das mitnehmen. Herr, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort auch Impulse gibst, Herr, und dass wir lernen dürfen, Herr, was dir wichtig ist und was für uns wichtig und gut ist, Herr. Hab Dank, dass du alles gegeben hast, Herr, dass du dich voll in diese Beziehung auch zu uns investiert hast, bis hin zu deinem Tod, dass du nicht zurückgehalten hast. Und dass du mit hinaufziehst mit deiner Auferstehung in diese neue Existenz, in dieses neue Sein. Herr, wir dürfen da gemeinsam dir folgen und wir dürfen uns da gemeinsam helfen, da dran zu bleiben. Herr, das ist eine große Gnade, ein großes Geschenk. Herr, und lass uns das da erfassen. Lass es begreifen, lass es uns leben, Herr. Dass wir miteinander auf dem Weg sind und einander stützen, helfen, ziehen, schieben, Herr, und immer auf dich schauen, mit dir verbunden sind, Herr, den Weg gehen in deine Herrlichkeit und möglichst viele auch einladen und mitnehmen können. Herr, du gibst deine Kraft in uns als Gemeinde und auch da, wo wir im Alltag unterwegs sind. Herr, dafür wollen wir dir danken. Hab Dank für all die Geschwister um uns herum, hier in diesem Raum, darüber hinaus, ja, auch da, wo sie sich in anderen Gemeinden treffen. Hab Dank, dass wir verbunden sind in dir und dass wir deine Liebe und Gnade erleben können, als das, was uns Leben gibt, was uns Identität gibt, was uns schützt, ja, und das immer mehr Gestalt in uns gewinnt. Hab Dank dafür.